Nur eine Bemerkung sei mir gestattet, was die Rollenverteilung oder die Gewichtsverteilung von den USA nach Europa hin betrifft. Es ist ein offenes Geheimnis. Die ganze Welt hat ihr Vertrauen in die USA und in den Dollar verloren. Allein die Bundesrepublik Deutschland hat sich nach dem Börsenkrach im Oktober vergangenen Jahres die Geschichte über 6 Milliarden D-Mark kosten lassen, um den Dollar noch einmal zu stützen, damit er nicht ganz fällt und somit das Weltwährungssystem zusammenbrechen würde. Ich sage das nur aus einem Grunde. Ich sage das deshalb, weil gemäß dem Propheten Daniel und gemäß der Offenbarung ist hier Zentraleuropa das Tier, auf dem die Hure reiten wird, gemäß Offenbarung 17, und die Zügel in den Händen halten wird. Und wie die Dinge alle so kommen sollen. Präsident Mitterrand war gerade nach dem Montag bei uns in Aachen und hat im Krönungssaal erklärt, Deutschland und Frankreich müssen sich auf die gemeinsame Vergangenheit besinnen und die gemeinsame Zukunft in die Hand nehmen. Ihr wisst genau, was kommt. Es kommt ein vereinigtes Europa. Und dieses vereinigte Europa wird dem Papsttum zu Willen sein. Es wird eine Vereinigung zwischen Religion, zwischen Materialismus und alles, was dazugehört, stattfinden. Und alle, die sich diesem vereinigten System nicht fügen und beugen werden, gehen leer aus und werden auf die Knie gezwungen. In dem Moment, wo die Ökü als Währung handelbar sein wird, ist die europäische Währung, die seit Jahren Berechnungseinheit ist für die D-Mark. Ich glaube, heute steht sie 2,62 zur D-Mark. In jedem Fall sind die Dinge alle wesentlich weiter gediehen, wie wir es alle so äußerlich sehen können. Ich habe in der vergangenen Woche jemand gesprochen, wo die Konten der Staatsoberhäupter Europas nicht nur überwacht, sondern wo die Gelder transferiert werden. Ich habe gestaunt, mit welchen Menschen man auf Flügen und unterwegs mal zusammenkommen kann. Und dann gibt es Augenblicke, wo man Informationen bekommt, die man unbedingt notwendig braucht, aber nie bekommen hätte, wenn man solche Leute, man mag sagen Zufall, für mich war es kein Zufall. Ich bin Gott dankbar für jede Information, die mich in das Innere der Sache irgendwie einführt und mich wissen lässt, wie weit all die Dinge schon fortgeschritten sind. Wir leben in der Tat am Ende der Endzeit. Und es gibt nur einen Weg, dass hier das altrömische Reich neu belebt, neu in Funktion kommt und alles wird sich fügen und beugen müssen. Wie es im Propheten Daniel und in der Offenbarung ja gesagt wurde. Aber was steht da noch geschrieben? In den Tagen jener Königreiche wird der Gott des Himmels ein Reich erstehen lassen, das nicht zerstört werden kann, nämlich ein ewiges Reich. Aber das ist die Zeit, in der wir leben. Und wenn mich jemand fragen würde, wie lange ich der Gesamtentwicklung noch einräume, dann muss ich ganz ehrlich gestehen, für mich selber schätze ich die Lage ein, aber ich würde es nicht wagen, eine Erklärung darüber abzugeben, weil keiner von uns genau sagen kann, an dem und dem Punkt ist es dann soweit. Nein, wir überlassen es Gott, dienen ihm von ganzem Herzen und versuchen, die biblischen Wahrheiten ausgewogen zu verkündigen, wirklich mit allem, was dazu gehört. Es gibt ja Menschen, die spezialisieren sich nur auf Prophetie, lassen das andere außer Acht. Und andere tun es vielleicht genau entgegengesetzt. Gott hat uns bis heute so geführt, dass wir den gesamten Ratschluss Gottes ausgewogen verkündigen, dass Rettung und Heil und Gnade, dass lehrmäßig und natürlich auch prophetisch alles, was gesagt werden muss, vorgetragen wird, damit wir eine Gesamtübersicht bekommen. Aber eins ist notwendig, dass jeder Mensch Gott erlebt. Ich möchte lieber darauf verzichten, dass wir alles wissen, was Gott in seinem Plan beschlossen hat, wenn ich wüsste, dass ein jeder Gott erlebt hat, wiedergeboren wurde und dabei sein wird, wenn der Herr wiederkommt. Das ist die Hauptsache. Und deshalb habe ich wahrscheinlich auch schon dieses herrliche Wort hier gelesen. Das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, eine Torheit. Uns ist es eine Gotteskraft. Ich darf mir hier die Frage gestatten und sie uns allen stellen. Ist nicht auch das lehrmäßige Wort und das prophetische Wort den Menschen eine Torheit, wenn sie nicht aus dem Munde des von Gott berufenen und gesandten Knechtes und Propheten die Einführung durch Offenbarung in den göttlichen Heilsplan bekommen haben, dann tasten sie doch tatsächlich hier und da, hauen hier und da auf den Strauch, ohne Offenbarung über das zu haben, worüber sie sprechen und schreiben. Ich denke da an den bestbekannten Radioevangelisten, der in seiner Zeitschrift geschrieben hat, Gorbatschow habe das Mahlzeichen an der Stirn. Er sei also dieser bestimmte Mann. Meine Güte, was kann jemand dafür, wenn er bei der Geburt vielleicht irgendein Kennzeichen davon trägt? Wie kann es möglich sein, dass Menschen, die andere belehren, einfach mit totaler Blindheit geschlagen sind und nicht erkennen, worum es geht? Die Heilige Schrift hat uns den Ort und die Umgebung sehr deutlich beschrieben. Die 7 Hügelstadt und den Mann, der über die Könige der Erde herrscht und so weiter und so weiter. Und in dem Zusammenhang steht in Offenbarung 13 im letzten Vers geschrieben, wer Verstand hat, der rechnet diese Zahl aus. Aber da ist nicht unser Verstand gefragt, sondern der göttliche Verstand, göttliches Verständnis. Wie können wir da Ja und Amen sagen, wenn wir in Lukas 24 lesen und er öffnete ihnen das Verständnis für die Schrift. Wir wissen, was es bedeutet, weil Gott uns das Verständnis für die Schrift geöffnet hat. Es bleibt einfach dabei. Gott hat eine ganz bestimmte Ordnung. Und nach dieser göttlichen Ordnung vollzieht er seinen Heilsplan hier auf Erden. Und wenn in Amos 3, Vers 7 geschrieben steht, Gott tut nichts, er offenbart denn sein Geheimnis seinen Knechten, den Propheten, dann steht da nicht, er offenbart es den Priestern oder den Evangelisten, dann steht dort, und so lassen wir es stehen, er offenbart denn sein Geheimnis seinen Knechten, den Propheten. Propheten Gottes haben seit Anfang an Kraft göttlicher Berufung eine Ausnahme gebildet. Sie standen mit beiden Füßen auf Erden und waren trotzdem in den Himmel entrückt und entzückt. Sie hörten die Worte Gottes buchstäblich, wie ihr jetzt akustisch meine Stimme hört. Sie haben niederschreiben können, was ihnen gesagt wurde. Und wenn sie sagten, so spricht der Herr oder so hat der Herr gesprochen, dann haben sie vorher von Gott gehört. Und dazu kam dann die Inspiration, um alle Zusammenhänge in dem Zusammenhang, den Gott eben offenbaren wollte, klar zu formulieren und auf den Leuchter zu stellen. Ich bekenne frei und offen und von ganzem Herzen, ohne Wenn und Aber, dass ich davon überzeugt bin, dass alle, die an der prophetischen Sendung des Knechtes Gottes William Branham in dieser Zeit vorbeigehen, die gehen an dem, was Gott verheißen und jetzt tut, vorbei. Sie mögen noch so geistlich aussehen, noch so viel religiösen Betrieb machen, noch so viele Wunder und Zeichen zu verzeichnen haben. Wir haben eins gelernt. Gott ist der Gott seines Wortes und sonst nichts. Wenn er sein Wort bestätigt, sind wir herzlich dankbar dafür. Und wir wissen, dass es ja in einem noch größeren Maße geschehen wird. Wir glauben von Herzen daran, dass Gott einen Überrest hat, den er wirklich beiseite genommen, den er belehrt, mit dem er Geduld geübt hat, in dem er Vertrauen gewirkt hat. Menschen, die sich losgelöst haben von allen Überlieferungen, die im Geiste an Gott und Gottes Wort gebunden sind. Und solche Menschen sind dann frei, dem Herrn zu dienen. Natürlich, wenn ich heute kurz einen Einblick in das geben darf, was mich betrifft. Es ist für Außenstehende oder für Menschen, die mich einmal im Monat hören oder anschließend vielleicht Kassetten anhören, schwer begreiflich, in welch einer Situation ich mich eigentlich befinde. Es gibt zwei Dinge. Einerseits begegne ich Menschen, die den Dienst Bruder Branhams direkt ablehnen, und andererseits begegne ich denen, die den Dienst Bruder Brenhams voll akzeptieren, dann aber jeden seiner Aussprüche nach ihrer Weise deuten und in die verschiedensten Himmelsrichtungen gehen, so dass schlussendlich nur noch Trümmer übrig bleiben, das neu gepflügt, neu gesät, dass ein Neuanfang in jeder Weise und in jedem Lande gemacht werden muss. Ich gebe euch ein Beispiel. Das schreibt ein Bruder aus Singapur, der las die Predigten Bruder Brenhams und in einer, er nennt sie mit Namen, mit dem Titel, da habe Bruder Brenham gesagt, die Seele habe auch 5 Sinne. In einer anderen habe er aber gesagt, der Geist habe 5 Sinne. Nun soll ich ihm antworten, wer nun 5 Sinne hat, der Geist oder die Seele. Und ihr wisst ja, was da meine Antwort wäre. Meine Antwort ist die, Gott sei Dank, der mir 5 normale Sinne gegeben hat, die mir zur Verfügung stehen. Ob meine Seele 5 oder einen Sinn hat, ist für mich unwesentlich. Ich habe denselben Bruder Brenham sagen hören, die Seele hat nur einen einzigen Einlass und der besteht durch den Glauben, den Gott durch den Geist beim Hören des Wortes in uns hineingelegt hat. Mir genügt doch ein Sinn, nämlich der Sinn Jesu Christi. Der Sinn, der auf Gott und Gottes Wort ausgerichtet ist. Es gibt andere Dinge, die sehr kritisch sind und für mich natürlich sehr, sehr schwierig. Es gibt da den Ausspruch Bruder Brenhams, der sagte wahrscheinlich im ersten Siegel, zur Zeit, wenn der Engel gemäß Offenbarung 10 herabkommt und seinen Fuß auf Land und Meer setzt, ist der 7. Botschafter auf Erden. Und dann könnt ihr euch ja vorstellen, wenn mir ein solches Zitat in Anwesenheit von Zeugen in meinem Büro aus dem Englischen vorgelesen wird, und dann kommt die direkt spitz gestellte Frage, glaubst du, was hier gesagt wurde? Und die Folge ist dann, also ist das schon erfüllt, denn der 7. Botschafter musste ja gemäß dem, was hier gesagt wurde, auf Erden sein, wenn das dort geschieht. Könnt ihr meine Lage ein wenig nachempfinden, wie schwierig es geworden ist, in erster Linie, und das sage ich nicht aus Vermessenheit, das sage ich mit der tiefsten Aufrichtigkeit meines Herzens. In erster Linie fühle ich mich Gott gegenüber verpflichtet und verantwortlich. Das ist ein Stand, den ich mir nicht gegeben noch genommen habe, der mir von Gott gegeben wurde. Hier stehe ich, ich kann nicht anders, Gott helfe mir. Das Wort unseres Gottes muss stehen bleiben können und dürfen, ungeachtet dessen, was irgendwo gesagt wurde. Auch da ist es möglich, dass Aussprüche gefunden werden, die nicht immer so spricht der Herr sein müssen. Das wissen wir doch alle ganz genau. Auch solche Männer Gottes zum Beispiel hat Paulus damals ja schon gesagt und geschrieben, wir werden nicht alle entschlafen, wir werden alle verwandelt werden. Anschließend hätten hier auch die Kritiker kommen können und sagen, schau mal, das hat doch Paulus gesagt. Wir, er hat uns das doch hier in der Gemeinde gesagt. Er hat's gepredigt und dann hat es noch geschrieben. Wir werden nicht alle entschlafen. Wohl aber werden wir alle verwandelt werden. Und plötzlich war Paulus nicht verwandelt, sondern, wie wohl geschichtlich oder kirchenhistorisch festgestellt wurde, ist er in Rom unter der Verfolgung Neros den Märtyrertod gestorben. Dann könnte jemand kommen und sagen, ja schau, das war doch ein Apostel, das war doch ein Mann Gottes, das hat er doch so gesagt. Wie könnte das nun anders sein? Und seitdem sind beinahe 2000 Jahre vergangen. Und es ist immer noch wahr. Ich meine, ich habe es hier vor kurzem gesagt. Männer Gottes sprechen manchmal Dinge unter der Eingebung des Heiligen Geistes, entweder in der ersten Person sprechend aus oder beziehen sich mit in das hinein, was sie zum Ausdruck bringen, und schreiben trotzdem für andere Kinder Gottes, die später auf Erden sein würden. Und ich erinnere heute an das Wort, ich glaube, es ist Petrus, der es aufgegriffen hat, als er von den Propheten des Alten Testaments sprach. Sie dienten nicht sich selber, sondern uns. Und forschten, welche Zeit es sein möge, auf die der in ihnen wirkende Geist Christi hingewiesen hat. Menschen Gottes können schon aus der Zeit in die Ewigkeit genommen werden. Sie stehen schon über den Dingen. Und da ist es wirklich notwendig, dass wir, die wir das Wort des Herrn auszuteilen haben, es wirklich mit gutem Gewissen vor Gott und Menschen tun. Was sagte Paulus in Galater 1, Vers 10? Wenn ich den Menschen noch gefallen möchte, dann bin ich gar kein Knecht Christi. Wir können uns unmöglich um das Wohlgefallen bei Menschen bemühen. Es gibt nur eines, das uns im Herzen liegt. Dem Volke Gottes die reine Wahrheit, nichts als die reine Wahrheit, in dem richtigen Zusammenhang zu bringen, ausgewogen, ohne dass es noch rüttelt. Es muss sitzen. Es darf nicht mehr wackeln. Es muss genau in das Bild, in das Konzept hineinpassen. Und wenn mich heute ein Prophet oder Apostel oder der Herr fragen würde, mein Knecht, wann wird nach deiner Meinung Offenbarung 10 erfüllt werden? Dann würde ich antworten, eine Meinung habe ich nicht, aber so steht's geschrieben, dass der Herr als Engel des Bundes herabkommen wird und dann Fuß auf Land und Meer setzen. Und das bedeutet, sein Recht als ursprünglicher Eigentümer hier auf Erden anzumelden. Und erst wenn das geschieht, lassen die sieben Donner ihre Stimmen erschallen. Nicht früher und nicht später. Und es steht geschrieben, dass der Herr zu dem Zeitpunkt wie ein Löwe brüllen wird. Jetzt ist noch Gnadenzeit wie die Heiden. Jetzt wandelt er als Menschensohn in diesem letzten prophetischen Abschnitt mitten unter den sieben goldenen Leuchtern. Als Lamm ist er ja geopfert worden, als hoher Priester steht er heute noch zur Verfügung aufgrund des vergossenen Blutes. Erst dann, wenn die Gnadenzeit für die Heiden abgelaufen sein wird, dann wendet sich Gott dem Volke Israel zu. Und dann verwundert es uns nicht, wenn plötzlich auch Johannes nicht nur ein Lamm, sondern einen Löwen sieht oder hört, nämlich oder angesagt bekommen hat: Siehe, der Löwe aus dem Stamme Juda hat überwunden, um das Buch zu nehmen und die sieben Siegel zu lösen. Und wer hat sie gelöst? Das Lamm. Wer hat sie gelöst? Das Lamm. Wie wichtig ist es, dass wir jeden Vers und jede Beschreibung so genau mit Bedacht und mit Gebet lesen. Ich dachte da an das Wort, das Bruder Brenhem sehr gerne benutzt hat, aus Offenbarung 10, 6 und 7, sondern in den Tagen der Stimme des siebenten Engels, nicht nur während der Zeit, in der er selber predigt, sondern in den Tagen. Und wir leben in den Tagen. Und in diesen Tagen kommt alles zum Abschluss. Da braucht man gar nichts zu deuten. Da braucht man nur richtig hinzuhören, um die Offenbarung durch den Heiligen Geist zu haben. Und dann geht es schon wieder vorwärts durch die Gnade unseres Gottes. Ich habe es gestern in Salzburg erwähnt, wie dankbar ich dafür bin, dass Gott uns in diesen Tagen so in seine Gegenwart genommen hat. Unser eigenes Wissen und Denken, unser gesamtes Konzept aus uns herausgenommen hat und uns in seinen Plan hineingestellt hat und dann noch die Augen geöffnet, um zu sehen und zu hören, was der Geist den Gemeinden sagt und was Gott in seinem Worte verheißen hat. Es gab keine Zeit wie diese auf Erden. Glaubt es mir, es gab keine Zeit wie diese auf Erden. Und wenn heute ein Jeremia, ein Hesekiel, ein Jesaja, wenn heute die Apostel hier sitzen könnten und die Darlegung des gesamten Heilsratschlusses Gottes mit uns vernehmen, es wäre ein Halleluja nach dem anderen aus der Versammlung zu hören. Denn ihr wisst ja, wenn ihr Offenbarung 5 gelesen habt, als nämlich das Lamm das Buch nahm, was geschah? Da warfen die 24 Ältesten sich nieder und es war ein Lobpreis, eine Anbetung, ein Halleluja nach dem anderen, denn sie hatten begriffen, jetzt ist die Stunde da, jetzt handelt Gott, jetzt ist der Moment, auf den wir gewartet haben. Und wenn wir hier manchmal darauf warten müssen, ob ein Amen aus der Versammlung kommt, dann ist das sehr, sehr betrüblich. Glaubt es mir. Gott hat Großes getan. Er hat uns, wie es Irenäus sagte, wie ein Baumeister seinen Plan ausbreitet und ihn mit denen bespricht, die ihn zu vollführen haben. So zeigt Gott denen, die er dazu bestimmt hat, teilzuhaben an seinem Reiche, seinen Plan und offenbart ihnen seinen Willen. Unser geliebter Bruder Duttler, der mich vom Flughafen Kloten vorhin abholte, der sagte plötzlich zu mir: Bruder Frank, es steht doch geschrieben, Gott wird über sämtliche Güter setzen Und er erinnerte dabei an Matthäus 24, Vers 45. Und es stimmt tatsächlich. Auch wenn man selber Zurückhaltung üben wollte, denkt aber an Paulus. Was hält ihr von seinem Ausspruch? Als er sagte, Gott hat uns zum Licht der Heiden gemacht bis ans Ende der Erde. Da hätte jemand kommen können und sagen, im Propheten Jesaja, Kapitel 48, Vers 6, steht aber mit Bezug auf Christus, dass er zum Licht der Heiden sein wird bis ans Ende der Erde. Und in Apostelgeschichte, Kapitel 13, als Paulus sich zu den Nationen wendet, sagt er, steht geschrieben, Gott hat uns zum Licht der Heiden gemacht. Was war es? Er hat vorher darlegen können, wir sind Mitarbeiter Christi. Wenn ihr meint, dass wir nur Prediger sind, dann habt ihr es noch nicht begriffen. Es geht heute nicht um den, der hier steht. Es geht um einen Teil der Heilsgeschichte. Es geht darum zu erkennen, dass hier nicht gesprochen oder nur gepredigt wird, sondern dass der Ratschluss Gottes in Höhe und Weite, in Tiefe und Breite dargelegt wird, fassbar und verständlich für alle, die Gott gerufen hat. Wer es nicht versteht, dem werden wir das Verständnis für die Schrift nicht öffnen. Und auch das Wort habe ich gestern gelesen, es war mir sehr groß geworden, aus Apostelgeschichte, dem 16. Kapitel, sehr merkwürdig und vielleicht doch wert, betrachtet zu werden. Apostelgeschichte, Kapitel 16, von Vers 12, hier steht, und von dort nach Philippi, welches die erste Stadt des mazedonischen Bezirks ist, eine römische Kolonie. In dieser Stadt blieben wir einige Tage und gingen am Sabbattage zum Stadttor hinaus an den Fluss, wo wir eine Gebetsstätte vermuteten. Wir setzten uns dort nieder und redeten zu den Frauen, die sich da versammelt hatten. Paulus, ein solch großer Apostel und Gottesmann, vermutet, dass da an dem Fluss, in dem Flecken, eine Gebetsstunde stattfindet. Auf diese Vermutung wird er gedrungen, er geht hin. Und ich lese euch, was da geschah. Übrigens sagt ja die ganze Welt, speziell die Theologen, dass Paulus ein Frauenhasser war. Er war es nicht. Er hat nur im Auftrage Gottes einige notwendige Hinweise geben müssen. Hier war eine Gebetsstunde von Frauen und Paulus ging dorthin. Er war sich nicht zu schade. Er sagte nicht, ich halte jetzt einen Vortrag so und so. Ich bin ja der Herr, nicht wahr? Er ging hin und er setzte sich in diese Gebetsstunde zu diesen Frauen. Und höret, was hier steht. Unter den Zuhörerinnen befand sich auch eine gottesfürchtige Frau namens Lydia, eine Purpurhändlerin aus der Stadt Thyatira. Ihr öffnete der Herr das Herz, so dass sie den Worten des Paulus Beobachtung schenkte. So beginnt es. Ich lese gleich weiter. Wenn Menschen unter der Zuhörerschaft zu dem Redenden kein Vertrauen haben, dann kann der von Gott gesandt sein. Wenn sie die Worte nicht aufnehmen und in sich hineindringen lassen, dann kann auch ein Engel vom Himmel kommen und es nützt nichts. Man muss wissen, dass hier das Wort Gottes verkündigt wird, nicht dass ein Mensch dem Äußeren nach beurteilt wird, sei es nach Nationalität, nach Auftreten, nach Anzug tragen oder Dialekt, sondern schlicht und einfach, wenn Gott uns jemand sendet, haben wir dankbar zu sein, das Wort aus seinem Munde zu hören. Sei er, wer er sei. Wie oft habe ich das schon gesagt? Wenn Gott ein Kind schicken würde und das müsste reden in seinem Namen, täten wir gut, wenn wir darauf hören würden. Aber hört nun, wie es hier weitergeht. Als sie sich dann samt ihren Hausgenossen hatte taufen lassen, sprach sie die Worte aus: Wenn ihr wirklich in mir eine treue Jüngerin des Herrn erkannt habt, so kommt in mein Haus und wohnt bei mir. Sie nötigte sie zu sich. Was war geschehen? Die Gebetsstunde ging dem, was gesagt wurde, voraus. Dankbar sind wir für alle Schwestern, für alle Frauen, die zum Gebet zusammenkommen. Sie haben einfach ein weicheres Herz. Und es scheint so, als stehen sie Gott, wenn es im Gebet oder um das Gebet geht, näher als die Männer. Es ist einfach so. Ihr Wesen ist so geartet. Ein Mann kann sehr schnell raus sein. Dagegen hat eine Frau von Natur aus schon ein liebliches Wesen mitbekommen. Hier haben sie gebetet und wie wir es gelesen haben, Gott öffnete der Lydia das Herz. Und als das geschah, folgte die Taufe. Und nach der Taufe sprach sie: Wenn ihr in mir eine treue Jüngerin des Herrn seht, die Bewährung war ja noch gar nicht gegeben, die stand ja noch vor ihr. Sofort, wenn ihr in mir eine treue Jüngerin des Herrn seht, dann kommt doch bitte in mein Haus. Wer das Wort Gottes aus dem Munde eines Mannes hören kann, dann aber sagt, in mein Haus braucht der nicht zu kommen. Mit einem solchen Menschen stimmt etwas nicht. Da braucht keiner den sechsten Sinn zu haben, das weiß jeder. Hier, so haben wir es gelesen, wenn ihr in mir wirklich eine treue Jüngerin des Herrn seht, dann kommt in mein Haus. Haben wir das begriffen? Es gehört alles zusammen. Wer euch aufnimmt, der nimmt mich auf. Und wer euch hört, der hört mich. Das sind die Worte unseres Herrn. Und ich glaube, dass wir sie voll anwenden können, weil wir tatsächlich gar kein eigenes Programm haben und Gott sei Dank dafür. Ich wüsste nicht, was ich zu präsentieren habe. Neben mir saß ein netter Herr, heute im Flug von Salzburg nach Zürich, nach Kloten, und er sah mich in der Bibel lesen und fragte dann, sind Sie Priester? Ich sagte, nein, das bin ich nicht, aber ich bin Prediger. Und dann kamen wir ganz schnell in das Gespräch hinein. Und wie aus der Pistole geschossen, sagt er mir, ich glaube an Gott, aber nicht an die Kirche. Und schon hob sich meine Rechte und ich reichte sie rüber und hab ihm nach alter Art und Sitte die Hand gedrückt und habe gesagt, dasselbe, oder davon bin auch ich überzeugt, was immer die Formulierung da war. Und schon hat er mich sogar darum gebeten und fragte, wer sind Sie nun wirklich, wo gehören Sie hin? Und dann wird das schwierig. Ja, wo gehören Sie hin? Welche Gemeinde? Und hat das mit den amerikanischen Sekten zu tun? Und ihr wisst ja, wie das alles so läuft, nicht? Und besonders in diesen Tagen, wo ja in der ganzen Welt gesehen und gehört wird, wenn irgendwo abgelegen in der Wüste etwas geschieht, dann weiß es die ganze Welt. Und dann heißt es, ja, das ist ja furchtbar, was da alles getan wird. Dann muss man mit Seufzen zustimmen und sagen, es ist wirklich furchtbar. Und dann kann man ergänzend sagen, aber es gibt noch etwas Echtes und etwas Wahres. Es gibt noch eine Sache ohne Betrug, ohne Lug, ohne Schwindel. Eine wahrhaftige Sache Gottes, um den Heilsratschluss in diesen Tagen zu verkündigen. Ich weiß nicht, ob jemand mit, 83 Jahren ein Traktat so emsig aus meiner Hand genommen und gesagt hat, alles Gute werde Ihnen zuteil oder was immer da auch gesagt wurde. Es gibt Menschen, die noch hungern und dürsten. Unser Verlangen ist es, dass Gott uns eines Tages den Weg an die Öffentlichkeit bahnt. Und ich halte daran fest, ich kann es mir nicht denken, dass Gott uns all diese Dinge so offenbart, so zeigt, eine solche Beweisführung, wie sie uns alle Propheten nicht geben könnten, in vielen, vielen Stunden der Belehrung, hat Gott uns durch den Heiligen Geist geschenkt. Und wir können es wirklich sagen, wie Paulus es damals sagte, uns hat es der Geist geoffenbart. Wenn mich, ja oft werde ich ja gefragt, wie oft warst du mit Bruder Brenim und hat er dir denn das alles gesagt und hat er es dir geoffenbart? Und dann kann ich eben doch ganz schön sagen, nein, so ist das eben nicht. Nicht von Menschen, sicher war ich mit Bruder Brenim. Ich erinnere mich gern an die Tage und die Male, wo wir zusammen waren, speziell als er mich abgeholt am Steuer saß und ich mich neben ihn setzen konnte und wir gemeinsam zum Essen fuhren und gesprochen haben. Ich erinnere mich gern an diese Stunden. Aber wenn mich jemand fragt, hat er dir das alles so gesagt oder hat er dich da belehrt? Nein, dann muss ich schlicht und einfach bekennen, was unser Herr sagte, ehe er von dieser Erde ging. Ich werde euch den Tröster senden, den Heiligen Geist. Er wird euch alles lehren. Er wird euch das Zukünftige verkündigen. Er wird es von dem Meinen nehmen und wird es euch offenbaren. Und sie werden alle von Gott gelehrt sein. Und das ist das große Geheimnis. Ich saß ja auch nicht in den Versammlungen eines Paulus oder eines Petrus oder ein unseres Herrn, als er damals auf Erden wandelte und den Dienst verrichtete. Aber seid einmal ganz ehrlich, all die Dinge, die damals verkündigt wurden, die geschehen sind, sind uns lebendige, gegenwartsnahe, göttliche Offenbarung geworden. Für uns liegt die Sache doch nicht fast 2000 Jahre zurück. Sie hätte gestern gewesen sein können. So gegenwartsnahe ist uns doch alles, was Gott in seinem Worte geredet und was er getan hat. Also, das echte Merkmal, Zeichen eines wirklich gläubig gewordenen besteht erstens darin, dass Gott das Herz öffnet, um aufzunehmen, was gesagt wird. Zweitens in dem direkten Gehorsam, wie hier berichtet wird, und sie ließ sich taufen mit ihrem ganzen Hause. Und drittens, wenn ihr in mir eine treue Jüngerin seht, dann kommt in mein Haus. Und sie bat sie, zu sich zu kommen. Das sind Merkmale, die ganz einfach zum Gläubigwerden dazugehören. Nicht, dass ihr jetzt meint, dann müssten wir ja alle, die Brüder, die am Worte dienen, einmal zum Frühstück essen und der andere zum Mittag und der dritte zum Abendessen einladen. Nein, das ist damit nicht gesagt. Aber nehmen wir an, ich komme jetzt in eine neue Stadt, in ein neues Land. Ja, wie es hier dem Paulus erging. Neuer Boden. Vermutet dort eine Gebetsstunde, geht hin. Ein ganz neues Publikum. Und schon beginnt Gott zu handeln. Wie oft habe ich das erlebt? Hier in der Schweiz, in Österreich und in vielen Ländern der Welt. Genau das Gleiche. Menschen haben ihre Herzen dem Wort gegenüber geöffnet und ihre Türen den Knechten Gottes aufzunehmen und haben sogar ihre Füße gewaschen. Und wisst ihr, was im Hebräerbrief geschrieben steht? Viele haben Engel beherbergt, ohne es zu wissen. Noch gibt es Boten Gottes auf Erden, die wirklich nichts als das reine Wort Gottes tragen. Und mir wird es tatsächlich immer größer und immer kostbarer. Irdisch gesehen können wir es nicht leugnen, dass es uns besser bekäme, wenn wir irgendwo mit der breiten Masse mitgehen und Anerkennung finden würden und so gewissermaßen die Straßen vor uns her ein bisschen geschmückt werden. Unser Weg auf Erden ist nicht mit geschmückten Straßen. Es bedeutet, das Kreuz auf uns zu nehmen und dem Herrn zu folgen, vor die Stadt hinauszugehen und seine Schmach zu tragen. Das ist unsere Aufgabe. Sicher, irdisch gesehen, gebe ich selber zu. Wenn man ab und zu doch mal in Situationen kommt, wie es mir jetzt in Lagos vor kurzem ergangen ist, wirklich, wohin man schaute, alles Leute mit umgedrehtem Kragen und mit Kreuzen hinten und vorne und die Kirche reich geschmückt und so weiter. Dann denkt man, ja, wie trittst du hier auf? Aber wenn dann das Wort des Herrn kommt, merkt man, dass es nicht auf das Äußere, nicht auf das Gefäß, sondern auf den Inhalt ankommt, der in diesem Gefäß ist. Und wir sind zwar irdene und schwache Gefäße, aber wir tragen den kostbarsten Inhalt, den es auf Erden geben kann, das ewig gültige Wort Gottes. Und dafür sind wir dem Herrn dankbar. Als Paulus seine Verteidigungsrede hielt, hat er anschließend ja auch geschrieben, ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht. In diesem Brief hat er ja gesagt, den Juden eine Torheit oder ein Anstoß, den Griechen eine Torheit. Für die, die gläubig werden, die gerettet werden, ist eine Gotteskraft. Sprecht heute mit einem Hindu, mit einem Sikh, mit einem Moslem und wer sie alle sein mögen. Ihr könnt über Gott, über Paradies, ihr könnt über vieles sprechen. In dem Moment, wo es auf den für uns zentralen Punkt kommt, nämlich auf die Sühne, auf die Vergebung, auf Golgatha, dann kann keiner mehr mitreden. Dann kommt nur noch die Frage, wie könnt ihr nur glauben, dass Gott es nötig hatte, durch Blutvergießen eine Erlösung zu schaffen. Da können sie nicht mitdenken. Wir aber wissen, worum es geht. Was steht in 3. Mose 17, Vers 11 oder 12 wahrscheinlich? Das Leben des Leibes ist im Blute. Dadurch, dass über Eva und dann über Adam die Sünde und die Übertretung hier auf Erden geschah, musste der Herr Mensch werden. Und das Leben lag auch hier im Blute. Genauso wie die Sünde in die Welt gekommen ist durch Eva, so musste sie jetzt auf demselben Wege über Maria, durch die jungfräuliche Geburt, durch die Sühne zurückgenommen und vergeben werden und der Weg zu Gott neu gebahnt werden. Aber die Menschen wissen ja nicht, worum es geht. Sie denken, da im Paradies standen einige Bäume, und das eine mag ein Apfelbaum gewesen sein und so weiter. Bäume standen da, das stimmt. Auch der Baum des Lebens und der Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Aber da war noch mehr. Da war noch eine Schlange. Da war noch Adam und da war noch Eva. Und da passierte etwas. Und plötzlich erkannten die beiden, dass sie nackt waren und verbargen sich vor Gott, dem Herrn, der um die Kühle des Abends kam, um Gemeinschaft mit ihnen zu haben. Und da sehen wir, was geschah. Er machte ihnen Röcke von Fellen. Er bekleidete sie. Blut musste fließen, ehe die erste Bedeckung dem Menschen auf den Weg mitgegeben wurde. Und so erkennen wir den Weg Gottes. Ohne Blutvergießen keine Versöhnung. Denn auf diesem Wege kam die Sünde in die Welt. Auf diesem Wege musste sie aus der Welt genommen werden. Es geht ums Leben. Und das Leben ist im Blute. Und hier ging es um das göttliche Leben, das dann frei werden würde, um auf die bluterkaufte Schar zurückzukommen und sich auszuwirken in unserem Leben. Gott hat den richtigen Weg gewählt. Das wissen wir alle. Wer aber kann es verstehen? Wer kann es annehmen? Den Juden ein ärgeres Blut, du liebe Zeit. Ihnen wurde gesagt, Blut dürft ihr nicht genießen. Und ihr kennt ja die Vorschriften im Gesetz. Und genauso wurde ihnen gesagt, es ist euch für den Altar zur Sühne bestimmt. Und so hat der Hohepriester einmal im Jahr für sich und das Volk das Opfer am Versöhnungstage war es wohl dargebracht. Und dann ist Christus gekommen. Als Lamm Gottes wurde er dargebracht. Und als Hohepriester ist er mit seinem eigenen Blute in das himmlische Heiligtum eingegangen. Und ich sage euch, warum ich das betone heute. Es steht im 2. Korinther, im 11. Kapitel wahrscheinlich, da schreibt Paulus, wenn jemand zu euch kommt und euch einen anderen Jesus Christus predigt, dann lässt ihr euch das gefallen. Und wenn ihr einen anderen Geist empfangt, dann ist das auch in Ordnung mit euch und so weiter. Und dann kommt er zur Sache. Es gibt keinen anderen. Es gibt nur einen. Aber Menschen haben aus diesem einen, vieles andere gemacht, was er gar nicht ist. Und deshalb müssen wir Christus in dieser von Gott geoffenbarten Weise verkündigen. Da gibt es Menschen, die fragen mich und vielleicht auch euch, ja hört mal, Christus wird doch überall gepredigt, müsst ihr denn da seinen Namen und seine Gottheit so besonders hervorheben? Gerade der Punkt, den andere für unwichtig halten, ist doch die Hauptsache. Er musste Gott sein, um den Tod und den Teufel überwinden zu können. Er musste aber Mensch sein, um sterben zu können. Haben wir das gehört? Er musste Mensch sein, um sterben zu können. Er musste aber mehr sein als Mensch. Er musste Gott sein. um dem Tode die Macht zu nehmen, die Hölle zu besiegen, den Teufel zu erledigen und am dritten Tage von den Toten aufzuerstehen. Das wollen die Menschen dann schon nicht mehr so gerne hören. Sie möchten einen Christus. Ich weiß nicht, ob ich es hier gesagt habe, man sollte es eigentlich nicht zu oft tun. Aber es hat mich seinerzeit schon sehr erschüttert, als ich in Bad Tölz mit einigen wirklich netten Leuten am Tisch saß, Regierungsrat aus Heidelberg, eine Frau vom Stein, so und so und so weiter. Und immer wieder war ich derjenige, den sie fragten, was denn nun eigentlich mit mir wäre und wer ich sei und so weiter. Ich sei ihnen allen aufgefallen. Und ich sagte, wenn ihr jetzt der Reihe nach sagt, wer ihr seid, dann werde ich den Schluss bilden und euch aufrichtig sagen, was Sache ist. Aber wie gesagt, ich musste natürlich anfangen. Und mir blieb nichts weiter übrig, als tatsächlich die Sache Gottes auf den Leuchter zu stellen. Ich vergesse nicht, wie diese Dame sagte, ich habe meinen Jesus verkauft. Ich zuckte zunächst mal zusammen, ich habe meinen Jesus verkauft. Ihr könnt euch vorstellen, wie mir da zumute war. Und ich fragte sofort, was das denn nun bedeuten solle. Und dann sagte sie ja, wie ihr es schon einmal aus meinem Munde gehört habt, ich habe einen Jesus gekauft, der kommt aus der CSSR, ist 1 Meter so und so groß und ist aus dem und dem Material. Und ich wollte 20.000 dafür haben und habe nur 10.000 dafür bekommen. Und dann durchfuhr mich der Gedanke, ja, Menschen haben ihren eigenen Jesus gemacht. Aus Holz, aus diesem oder jenem Material. Hier tragen sie ihn hin, dort hängen sie ihn auf, da stellen sie ihn hin. Das ist nicht mein Jesus. Mein Jesus ist der Immanuel, der Christus Gottes, gestern, heute und derselben Ewigkeit, der ich bin. Aber was haben die Religionen, besonders die Christlichen, daraus gemacht? Hier auf dem Bild, dort auf dem Arm der Maria, noch so lieblich und klein. Das ist nicht mein Jesus. Mein Jesus spricht nach seiner Auferstehung. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Mein Jesus ist der Jesus Gottes, der uns in der Heiligen Schrift geoffenbart worden ist. Wir formen ihn nicht, er formt uns. Wir tragen ihn nicht, er trägt uns. Wir hängen ihn nicht auf, er hat uns schon aufgehängt. Wir sind mit ihm gekreuzigt worden. Nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Und nicht wir stellen ihn hier oder dahin. Er stellt uns dahin, wo wir hingehören. Das ist doch ein himmelweiter Unterschied. Manchmal kommt's richtig über mich. Wenn man die Volksmasse sieht und miterlebt, wie sie im falschen Christentum mit Pauken und Trompeten. Ja, hat doch tatsächlich jemand gesagt, die Kirche brauche ich nicht. Aber bei der Beerdigung möchte ich doch, dass der Posaunenchor spielt, denn ich möchte ja mit kirchlichen Ehren das letzte Geleit bekommen. Wenn ich gestorben bin, dann interessieren mich Pauken und Trompeten nicht mehr. Mich interessiert's nämlich, wie ich sterbe. Ob da himmlische Musik ertönt, wenn der Herr mich aus der Zeit in die Ewigkeit hinübernimmt. Der Posaunenchor, der soll spielen, solange ich hier bin. Da höre ich ihn gern. Wenn der Herr mich heimnimmt, dann will ich himmlische Musik aus der Ferne hören und dann in die Herrlichkeit eingehen. Wie dankbar können wir doch für das alles sein. Nicht ein zurechtgemachtes, von Menschen konzipiertes, sondern von Gott empfangenes Evangelium dürfen wir noch heute der Menschheit verkündigen. Das Wort vom Kreuz, den einen eine Torheit, den anderen ein Ärgernis. Uns, die wir gläubig geworden sind, eine Gotteskraft, die uns als Verlorene herausgezogen und zu Erretteten gemacht hat. Wir dürfen von Herzen bezeugen, uns ist Gnade zuteil geworden. Dasselbe, das auf unseren Herrn zutrifft, trifft auch auf die Gestaltung der Gemeinde zu. Wenn prophetisch geschrieben steht in Offenbarung 1, dass der Herr 7 Sterne in seiner rechten Hand hatte, dann waren sie nicht in den Händen eines Menschen, sondern in der rechten des Herrn. Und die Rechte des Herrn ist erhöht. Und die Rechte des Herrn behält den Sieg. Aber nur, wer auf der Seite Gottes steht, sieht und hört, was wir sehen und hören. Wenn wir einen solchen Vortrag wie heute oder eine solche Wortbetrachtung vor der Intelligenz halten würden, es bliebe keiner bis zum Schluss zurück. Es wäre eine Zumutung, das alles über sich ergehen zu lassen. Uns ist es kostbar, mir in jedem Fall, dass Gott in einem solchen Durcheinander, das es doch jetzt auf Erden gibt wie nie zuvor, Richtungen, ja in alle Himmelsrichtungen, und damit kommt man noch lange nicht aus. Es gibt ja nicht nur 4 Richtungen, es gibt ja 400 und vielleicht noch mehr. Und dass Gott in seiner Gnade den Zugang gefunden, dass er uns gesucht, herausgerufen und uns stille gemacht hat, wie damals eine Lydia stille gemacht hat, um zu hören. Wer vorher betet, ist nachher zum Hören bereit. Wer vorher argumentiert, ist nicht aufnahmefähig. Also ist das Gebet notwendig, dass es der Gemeinde oder dem Gottesdienst irgendwie als Vorbereitung dient. Und dann können wir das Wort so aufnehmen, wie es Gott gefällt. Glaubt ihr es alle? Es kommt auf die innere Einstimmung an. Ich könnte euch auch noch die nächste Begebenheit lesen. Und damit komme ich dann zum Schluss, auch aus Apostelgeschichte Kapitel 16. Hier steht in Vers 31, sie antworteten, glaube an den Herrn Jesus, so wirst du mit deinem Hause gerettet werden. Nun verkündigten sie ihm und allen seinen Hausgenossen das Wort des Herrn. Da nahm er sie noch in derselben Stunde der Nacht zu sich, wusch ihnen die blutigen Striemen ab und ließ sich mit all den Seinen sogleich taufen. Danach führte er sie in seine Wohnung hinauf, ließ ihnen den Tisch decken und frohlockte mit seinem ganzen Hause, dass er zum Glauben an Gott gekommen war. Habt ihr hier gemerkt, dass Glaube an Jesus Christus zugleich Glaube an Gott ist? Hier sagte der Mann Gottes, glaube an den Herrn Jesus Christus. Und das Zeugnis des gläubig gewordenen lautet, dass er froh war, mit seinem ganzen Hause zum Glauben an Gott gekommen zu sein. Wer ist Jesus Christus? Immanuel, der persönlich gewordene Gott, aus der Geistleiblichkeit in die Fleischleiblichkeit gekommen. Er konnte sagen, wer mich sieht, der sieht den Vater. Der Glaube ist nur an einen Gott. Und weil sich der eine Gott in Jesus Christus der Menschheit als Retter offenbart hat, muss der Mensch an diese Gottesoffenbarung in Jesus Christus glauben. An Christus führt kein Weg vorbei. Wenn er vorbeiführt, dann führt er an Gott vorbei. Jeder Weg, der an Christus vorbeiführt, führt an Gott vorbei. Denn er konnte sagen, ich bin der Weg. Niemand kommt zum Vater als durch mich.
Jede Wache, vermeintliche Wache, die an Christus vorbeigeht, geht an Gott vorbei. Als Christus die zentrale Offenbarung Gottes hier auf Erden zu unser Allein, zu unserer Versöhnung. Er, der Immanuel war, wurde Jahschua, Jahwe Retter, griechische Form Jesus. Wir wissen es. Und derselbe Jesus wird dann in der Vollendung Immanuel sein, der die ganze Erde mit seiner Herrlichkeit erfüllen wird. Derselbe gestern, heute und in Ewigkeit, der sagen konnte, ehe Abraham ward, bin ich. Der sagen konnte, wer mich sieht, der sieht den Vater. Wir glauben, dass Gott im Himmel unser Vater geworden ist durch Jesus Christus, unseren Herrn. Wir glauben, was in 2. Korinther 5, Vers 19 geschrieben steht, Gott war in Christo und versöhnte die Welt mit sich selbst. Gott ist der Menschheit in Christus entgegengekommen und hat in ihm die Hand der Versöhnung eingereicht, die sich mit Gott versöhnen lassen wollen. Jetzt müssen wir die Hand der Versöhnung Gottes in Christus ergreifen und erkennen, dass er an unserer Stadt gelitten und dass wir durch ihn Frieden mit Gott gefunden haben. Durch unseren Herrn Jesus Christus haben wir das alle offenbar. Es ist so schwierig, gerade diesen Teil verständlich zu machen, in Worten auszudrücken. Es ist aber gar nicht möglich. Paulus hat es zusammengefasst im 1. Timotheus 3, Vers 16. Kündlich groß ist das Geheimnis der Gottseligkeit. Gott geoffenbart im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, erschienen in Engeln, gepredigt in der Welt, gläubig aufgenommen in die Herrlichkeit. Und so glauben wir es bis zum heutigen Tag. Die Botschaft Gottes heute lautet, zurück zu Gott, zurück zu seinem Gott, zurück zu dem Jesus Christus, der am Anfang war und am Ende sein wird. Der sagen konnte, ich bin der Erste und ich bin der Letzte. Siehe, ich war tot und lebe in alle Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Glaubt ihr alle so von Herzen an Jesus Christus? Glaubt ihr, dass er zwar Mensch war, wie Fleisch, aber dass er Gott, den ganzen war? Wisst ihr, dass er Immanuel, der Ich Bin, war? 100%. 100%. Ich hab's vorhin gesagt, Mensch musste er sein, um sterben zu können. Gott musste er sein, um den Tod zu überwinden, um den Stachel des Todes herauszuziehen und am dritten Tag aufzuerstehen und dann zu leben, und wir leben mit ihm.
Amen.
Wie habt ihr sein Wort empfangen? So wie Lydia, so wie der Kerkermeister und so wie alle anderen. Ist euer Herz ergriffen worden? Ist es aufgetan worden? Seid ihr angesprochen worden? Was hat Gott dir heute zu sagen? Seid ihr dankbar für die Offenbarung seines Wortes, seines Namens, überhaupt für die Offenbarung seines Heilsratsschlusses in diesem Tag? Dann wollen wir jetzt dem Herrn gemeinsam dafür danken. Und das in Jesu Namen. Amen.